Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, wie sieht das mit dem Kircheneintritt aus? Ein bisschen Statistik, nicht einschlafen, das ist hochinteressant, ihr werdet staunen. Schauen wir uns das Jahr 2017 an. Es gab 180.000 Taufen in Deutschland und 25.000 Eintritte in die Kirche. Es gab 350.000 Beerdigungen und 200.000 Austritte. Unsere Mathematiker haben sofort erfasst, 205.000 Zugänge stehen 550.000 Abgängen entgegen. Diese Zahlen waren vor einiger Zeit in der Presse zu lesen. Ich lese so vor mich hin, morgens bei einer Tasse Kaffee. Klar, das hören wir ja aller Orten, dass es ganz düster aussieht mit unserer Kirche und dass sie rapide immer kleiner wird. Aber dann kommt dieser Satz, stand auch in der Zeitung zu lesen. Die Kirche sagt, damit sind wir auch im Jahr 2017 erneut mehr Menschen in die evangelische Kirche eingetreten, als im gleichen Zeitraum Mitglieder ihre Zugehörigkeit aufgegeben haben. Taschenrechner rausgeholt. Ich reibe mir die Augen und glaube, ich habe mich verlesen. Nein, da steht tatsächlich, damit sind auch im Jahr 2017 mehr Menschen erneut in die evangelische Kirche eingetreten, als im gleichen Zeitraum Mitglieder ihre Zugehörigkeit aufgegeben haben. 205.000 sind dazugekommen, sagte mein Rechner, 550.000 sind weg. Also sind doppelt so viele weg. Wie kommt man darauf, dass mehr Menschen eingetreten sind, als weg sind? Irgendwann habe ich es dann kapiert. Man zählt Taufe und Eintritte zusammen und setzt diese Zahl gegen die Austritte. Die Beerdigungen schlabbert man. Man suggeriert damit, dass für Eltern Taufe ein genauso aktiver, durchdachter Eintritt wie der Kircheneintritt als Erwachsener ist. Dass Taufe aber in den meisten Fällen ein ebenso rein traditioneller Akt ist wie die Beerdigung, das sieht keiner. 25.000 Eintritte gegen 200.000 Austritte. Das ist die Bilanz und das ist Fakt und da kann man nichts interpretieren. In der Statistik ist dies dann auch ganz am Schluss die ernüchternde Wahrheit, 200.000 Austritte. Insgesamt hat die Kirche 2017 345.000 Menschen verloren in einem Jahr. Manche rechnen sogar 390.000, die Zahlen variieren, ich habe die kleinere genommen. Wohlgemerkt, was war letztes Jahr? Lutherjahr, Reformationsjahr mit all den Aktionen und Veranstaltungen, mit Reformationssonderbeauftragter und riesigen Kosten. Eine 300.000 Menschen haben in diesem letzten Jahr das Schiff verlassen, obwohl die Bordkapelle sich die Seele aus dem Leib gespielt hat. Obwohl wir eine Präsenz in den Medien hatten, wie lange nicht. Es sieht mau aus. Die erste Antwort, die auch Kirche gibt, das ist der demografische Wandel. Klar, das stimmt auch. 2017 sind insgesamt 150.000 weniger geboren als gestorben. Also 150.000 Menschen sind mehr gestorben, als geboren worden sind. Das ist der demografische Wandel. Aber wenn man weiß, 1951 gehörten 98% irgendeiner christlichen Kirche an, 98%. Und heute sind das noch etwas knapp über 50%. Dann kann auch der mit Mathe eine 5 nur hat, sagen, die Hälfte ist weg. Die Hälfte ist weg. Es ist dumm oder dreist, oder Augenwischerei, oder alles zusammen, wenn man behauptet, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nein, uns sterben die Leute weg und sie gehen. Sie gehen, sie stimmen mit den Füßen ab. Natürlich fragt sich unsere Kirche, was kann man dagegen machen? Klar. Natürlich fragt sich das jeder Pfarrer. Was kann ich tun? Jeder wird in irgendwelchen stillen Momenten frustriert sein, weil er sich abstrampelt und abstrampelt und die Leute gehen trotzdem. Sie treten aus, trotz aller Abstrampelei. Das ist für Pfarrer, glaube ich, das Frustrierendste, was sie erleben können. Was kann man dagegen machen? Wie kann man die Leute wieder zurückholen? Wie kann man sie dazu bewegen, dass sie wieder eintreten? Kirche macht es so. Wir machen den Eintritt so leicht wie möglich. Und das macht sie konsequent. Ich sage euch mal, wie das 1981 ging, wenn man eintreten wollte in die Kirche. Da steht in der Kirchenordnung, in der alten, der Aufnahme in die Kirche hat eine evangelische Unterweisung vorauszugehen. Der Aufzunehmende hat sich in einer von dem Presbyterium festgesetzten Zeit am gemeindlichen Leben, vor allem am Gottesdienst, zu beteiligen. Das Presbyterium bestimmt, wie lange das ist. Du musst jetzt mal 10-mal oder 20-mal oder 100-mal in den Gottesdienst kommen. Du musst dich unterweisen lassen. Und dann, wenn das passiert ist, dann können wir über Aufnahme reden. Und die Aufnahme erfolgt im Gottesdienst oder in Gegenwart von zwei Presbytern. Das war 1981 die Regel. Was für ein Aufwand! Unterweisung! Wer soll das denn machen? Sollen die Pfarrer das auch noch machen? Und wer macht denn sowas mit von den Leuten? Im Gottesdienst vor allen nach vorne gehen und was sagen? Hallo? Macht doch keiner. Das kann man heute keinem mehr zumuten. Deshalb heißt es, seit 2001 ist die Kirchenordnung entscheidend überarbeitet worden, die oder der Aufnehmende führt mit der oder dem Aufnahmewilligen ein seelsorgerliches Gespräch und entscheidet, ob vor der Aufnahme eine Unterweisung im christlichen Glauben überhaupt erforderlich ist. Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst oder in Gegenwart von zwei Presbyteriumsmitgliedern bekräftigt werden, muss aber nicht, kann. Man muss heute auch gar nicht mehr zu den Pfarrern der eigenen Gemeinde gehen. Ist gar nicht mehr nötig. Man kann überall in Deutschland eintreten. Bei jedem Pfarrer, ob man den kennt oder nicht, ist völlig unwichtig. Sie können überall eintreten. Wenn Sie zum Beispiel in den Bergen Urlaub machen und Sie erleben einen ganz tollen Sonnenuntergang und Sie sagen, ja, ich muss mal wieder in die Kirche eintreten, dann fahren Sie nach Garmisch-Partenkirchen zur nächsten Pfarrerin, sagen, hallo, ich möchte gerne in die Kirche eintreten. Haben Sie die Taufbescheinigung dabei? Wunderbar, sind Sie Kirchenmitglied. Oder Sie gehen in eine der 150 Kircheneintrittsstellen, die errichtet worden sind, damit Sie nicht so einen weiten Weg haben, damit Sie nicht so ein persönliches Gespräch mit Ihrem Pfarrer führen müssen. Sie gehen in eine Kircheneintrittsstelle, da geht das auch. Und wenn es schnell geht, also es kann ganz schnell gehen, können Sie den Motor laufen lassen, Taufbescheinigung abgeben, sagen, ich möchte eintreten und Sie sind in der Kirche. Unkomplizierter geht es wirklich nicht mehr. Es wird kräftig geworben für den Kircheneintritt, zum Beispiel mit Prominenz. Ich lese auf der Seite der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, also Werbung für den Kircheneintritt, zu den bekannten Personen, die in den letzten Jahren in die Evangelische Kirche eintraten, gehören Manuela Schwesig, zum Zeitpunkt ihres Wiedereintrittes Bundesfamilienministerin und die zum Zeitpunkt ihres Wiedereintrittes nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Na, wenn das kein Grund ist, einzutreten, weiß ich es auch nicht. Und als letzter Satz, das, wenn man den hört, dann kann man nicht mehr Nein sagen, das ganze Verfahren ist kostenlos. Die Kirche hat wirklich ernst gemacht mit ihrem Bemühen, alle Hürden wegzunehmen und Menschen den Zugang zur Kirche so leicht wie möglich zu machen. Hauptsache, sie treten ein. Man kann das erstmal würdigen, dass so eine Kirchenordnung geändert wird. Das ist ja schon allein, das ist ein Wunder vor dem Herrn, dass sowas passiert. Und das ist passiert, weil der Wille so groß war, wir möchten, dass die Leute wieder reinkommen. Ich will mich da nicht lustig drüber machen. Aber eine Geschichte noch mal erzählen. 2003 hat unsere Kirche einen neuen Präses bekommen. Inzwischen haben wir ja schon wieder einen anderen. Und weil wir der größte Kirchenkreis sind, Gladbach-Neuss, ist er zuerst zu uns in den Pfarrkonvent gekommen, wo alle Pfarrer sich monatlich treffen, um sich da vorzustellen. Und er hat viel gesagt mit großer Leidenschaft und Gestik und hat ganz stark geworben dafür, dass wir doch den Leuten Mut machen sollen, in die Kirche einzutreten. Er hat ein Beispiel erzählt mit Peer Steinbrück, wo das so ein bisschen gesagt worden ist, wollen Sie nicht wieder in die Kirche eintreten? Das ist toll, das müssen Sie machen. Und ich merkte, je länger ich zuhörte, desto dicker wurde mein Hals. Ich habe so einen Hals gekriegt. Ich sage in so großen Veranstaltungen normalerweise nichts. Hier ist das ja anders, ne? Aber da sage ich sonst nichts. Und dann bin ich aufgesprungen und habe gesagt, ich werde nie, nie, nie in meinem Leben Leute einladen, in die Kirche einzutreten. Ich bin ein Funktionär der Kirche, die bezahlt mich. Und ich sage den Leuten, tritt mal ein in die Kirche, damit mein Gehalt gesichert ist. Mache ich nicht. Ich werde immer Leute zu Jesus einladen. Immer zu Jesus einladen. Und dass sie dann vielleicht auch in die Kirche kommen, wunderbar, aber ich werde zu Jesus einladen. Und dann sagt mein Chef vor versammelter Pfarrermannschaft, Leute, die jeden Monat ihr Gehalt einstreichen, aber der Kirche illoyal sind, die brauchen wir hier nicht. Ich bin aufgestanden und gegangen. Er hat hinterher mal angerufen und wir konnten das nicht, das kann man ja nicht lösen, aber wir haben wieder miteinander gesprochen, auf jeden Fall. Das war was. Ich gebe zu, ich hätte das netter sagen können. Es ist auch nie gut, mit dickem Hals zu reden, das weiß ich wirklich genau. Aber in der Sache würde ich es heute genauso wieder sagen. Ich will keine größeren Zahlen auf all diesen Erhebungsbogen, die wir jedes Jahr an den Kirchenkreis schicken müssen. Ich will keine größeren Zahlen. Wir haben genug Karteileichen in unserer Kirche. Wir haben wahrlich genug. Ich möchte keinen einzigen neuen als Karteileiche dazugewinnen. Aber ich möchte Menschen mit Jesus Christus konfrontieren. Und das will ich mit jeder Faser meines Lebens. Ich will sie für Jesus gewinnen. Ich möchte sie konfrontieren mit Jesus. Ich möchte, dass sie, wenn sie eintreten, dieses Mal erwachsen und mündig und mit vollem Willen diese Entscheidung treffen. Und nicht, weil sie irgendjemand zur Taufe geschleppt hat, sondern weil sie sagen, ja, ich will das. Sie sollen ja zu Jesus sagen und eine eigene Entscheidung treffen. Und das ist jede Mühe wert. Ich las in einer bemerkenswerten Predigt eines ehemaligen Bischofs von Fulda, ein katholischer Bischof, immer mehr Christen gehen vor dem Zeitgeist in die Knie. Sie sind zu einer Glaubensgemeinschaft geworden, die viel Verunsicherung ausstrahlt und Ansprüche und Maßstäbe abgebaut hat. Kreuzabnahme. Die eigentliche Kreuzabnahme geschieht weniger in Schulen und Gerichtssälen als vielmehr in den eigenen vier Wänden und in den Herzen. Ansprüche und Maßstäbe abbauen. Es ist die ganz große Frage, ob es das wirklich bringt, ob wir damit mehr Leute in die Kirche kriegen beziehungsweise mehr Leute mit Jesus bekannt machen. Ob das die Lage ändert? Typisch Kelzenberg ist genau andersrum. Wir gehen genau den entgegengesetzten Weg. Wir bauen keine Schwellen ab, wir bauen Schwellen auf. Wenn bei uns jemand fragt, wie das mit dem Kircheneintritt geht, ich hatte das vor kurzem bei einem Taufgespräch, wo beide Eltern nicht in der Kirche waren, dann sage ich, möchten Sie es einfach oder möchten Sie es schwer? Einfach ist, Sie fahren in die nächste Kircheneintrittsstelle, das ist bei uns in Reit auf der Lemittenstraße, Sie nehmen Ihre Taufbescheinigung mit und sagen, dass Sie eintreten wollen und wenn Sie möchten, sind Sie in 5 Minuten wieder draußen und Kirchenmitglied. Dann gibt es noch die schwere Möglichkeit und die ist bei uns in Kelzenberg üblich. Sie ist anstrengend, sie ist zeitraubend. Das dauert ein halbes Jahr. Jede Woche einen Abend 2 Stunden und das nennt sich Glaubenskurs. Wenn Sie den geschafft haben, sind Sie immer noch nicht evangelisch. Dann gibt es einen Gottesdienst, in den Sie kommen müssen. Da sitzen ungefähr 200 Leute und da müssen Sie nach vorne kommen und vor allen Leuten sagen, ja, ich will. Welche Möglichkeit wollen Sie? Suchen Sie sich eine aus. So sagen wir das natürlich nicht, aber von der Sache her sagen wir das genau so. Wenn Sie in Kelzenberg eintreten wollen, gibt es nur diese Möglichkeit. Das kostet was. Und wir wollen, dass das was kostet. Kein Geld, aber Zeit. Viele Gedanken, viele Überlegungen, auseinandersetzen, zuhören, sich auf etwas Neues einlassen, neu denken, in einer Gruppe von völlig fremden Leuten sitzen und über Sachen sprechen, die sie bis dato nur in ihrem allerinnersten Herzenskämmerchen bewegt haben und jetzt in einer Gruppe von 20 Leuten. Und dann noch der Gottesdienst, wo 200 Leuten nach vorne kommen, geht gar nicht. Ja, ihr Lieben, das ist echt eine Hürde. Das kann man doch nicht erwarten. Warum solche Hindernisse? Das macht doch kein Mensch, oder? Wer von euch hat schon mal einen Glaubenskurs in Kelzenberg besucht? Okay, das macht doch kein Mensch. Wer von euch ist durch einen Glaubenskurs in die Gemeinde hineingekommen? Tja, hat sich doch gelohnt, oder? Es gibt Menschen, die sich darauf einlassen. Seit 1992 machen wir Glaubenskurse. Und wenn ich mir etwas vorwerfe, ist es, dass wir nicht 1983 damit angefangen haben, sondern erst 1992, dass das so lange gedauert hat. 395 Leute haben bis jetzt bei diesem Glaubenskurs mitgemacht. Sie waren zwischen 17 und 77 Jahren alt. Doch es geht, es geht. Jedes Jahr kommen wildfremde, erwachsene Menschen und geben freiwillig 12 Abende her, um etwas über Jesus Christus und die Beziehung zu ihm zu erfahren. Manche nehmen eine Stunde Fahrzeit auf sich, hatten wir beim letzten Kurs, um hier zu sein, weil es auf dem Weg zwischen ihrem Haus und uns keinen Ort gab, wo sie hätte zum Glaubenskurs gehen können. Leute, die alle im selben Boot sitzen, die Fragen stellen können, ohne sich zu genieren, wo es keine dummen Fragen gibt, wo man versucht, Antworten zu geben, die tragen, wo man über den Sinn und den Unsinn des Lebens miteinander nachdenkt, wo man Zweifel äußern kann, ohne dass jemand darüber lacht, wo man ganz von vorne anfangen kann oder auch nicht, wenn man nicht möchte, wo man am Ende, ohne es zu merken, ein Stückchen näher zusammengewachsen ist. Und am liebsten noch länger zusammenbleiben würde. Und reden, reden, reden. Fragen, zweifeln, fragen, ausprobieren. Und wo wir oft Zeuge werden dürfen, ich muss das jetzt so etwas theatralisch sagen, wo wir Zeuge werden dürfen, dass Menschen tatsächlich einen Schritt gehen. Manchmal überwältigt werden, endlich das gefunden zu haben, was sie suchten, manchmal zitternd und zagend und manchmal voller Glück und Gewissheit. All das haben wir schon erlebt und all das bringt Bodo und mich immer wieder dazu zu sagen, es ist die beste Sache der Welt, für die wir stehen. Und darum finde ich Glaubenskurse so mega toll, weil wir das miterleben dürfen, dass Gott tatsächlich Menschenherzen bewegen kann. Nicht von irgendwelchen, die sonst nicht klarkommen, sondern von aufrechten, geraden, intelligenten Menschen, die sagen, ja, das ist es für mich. Das dürfen wir erleben. Bin ich nicht zu beneiden? Ja. Nein, wir haben das auch nicht getimed. Thema Eintritt und Start des nächsten Glaubenskurses. Echt nicht. Aber es gibt ja keine Zufälle. Und ich bin sicher, ein anderer hat das ganz genau getimt, dass morgen in 2 Wochen der nächste Glaubenskurs startet. Nutzt diese Chance. Vielleicht wird das die wichtigste Zeit in eurem ganzen Leben. Das war die erste Hürde, der Glaubenskurs. Die zweite Hürde, nur im Gottesdienst. Eintritt in die Kirche ist keine Privatsache. Ist keine Sache des Steuerberaters. Eintritt ist Gemeindesache und gehört deshalb mitten in die Gemeinde hinein. Jemand wird Mitglied am Leib Christi. Das ist das. Das wird nicht einfach so minimalinvasiv hineingefummelt. Das ist kein Schnupfen, das ist eine OP am offenen Herzen. Jemand entschließt sich, in diesen fehlerhaften, vermurkelten, schwer erträglichen, laschen Haufen einzutreten, der sich Kirche nennt. Aber diese Kirche ist der Leib Christi, ist die Braut Christi. Und das ist gleich wieder eine Gelegenheit, dieses Prinzip zu erklären, wie Gott arbeitet. Es ist nicht die perfekte, vollkommene, allmächtige und wunderbare Kirche, die dem hilflosen, machtlosen Gott zur Seite springt, sondern es ist genau andersrum. Es ist der perfekte, wunderbare, vollkommene, allmächtige Gott, der dieses hässliche und unattraktive Mädchen, was Kirche hat, heißt, zu seiner Braut erklärt. So rum ist das. Die Kirche wird zu etwas erklärt, was sie im tiefsten Innern gar nicht ist und nie sein kann. Aber Gott macht sie dazu. Und wer immer über diese Kirche mit Fug und Recht meckert, ich tue es ja selber, wo ich gehe und stehe, der bedenke, dass Gott dieses Prinzip ja auch an dir selbst anwendet. Er benutzt dich, komischen, unvollkommenen, fehlerhaften Menschen, um sich anderen Menschen vorzustellen, um sie zu gewinnen. Vergiss das nicht, wenn du meckerst. Du meckerst auch über dich. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Ich möchte euch so ziemlich zum Schluss ein Wort des Apostel Paulus vorlesen, was er als Gemeinde bezeichnet. 1. Korinther 12. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teil an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Ihr seid der Leib Christi. Ist es zu fassen, dass heute direkt drei Leute in die evangelische Kirche und in die Gemeinde eintreten wollen? Nicht um Patentante zu werden, nicht um kirchlich beerdigt zu werden, sondern um Teil dieses Leibes zu sein. Sie wollen das nicht ohne euch. Sie wollen, dass ihr dabei seid und staunt und euch freut. Hey, ein neues Bein. Hey, ein neues Auge. Hey, ein Friseur, das hatten wir noch nie. Wenn das nicht Erntedank ist, meine Lieben, und jetzt binde ich den Sack zu, wenn das nicht Erntedank ist, dass wir ernten, was nicht wir, sondern was Gott gesät hat, vor langer, langer Zeit schon, ihr habt mir eure Geschichte erzählt, vor langer, langer Zeit hat Gott da Samenkörner reingelegt in diese drei Menschen. Das gehört zum Bewegendsten meines Berufes, diese Geschichten immer zu hören, wie lange Gott braucht und welche Umwege er geht, bis er uns endlich da hat, wo er uns hinhaben will. Das ist im tiefsten Erntedank. Und dafür danke ich Gott am allerliebsten.